Heute Vers 16 bis 18 aus dem 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes, da sind eigentlich nur drei Dinge angemahnt und als Voraussetzung angesprochen, die im Glaubensleben einfach vorhanden sein sollen. Merkmale des Glaubens. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Wir haben von der Gemeinde zu Thessalonicha gehört, welche Qualitäten, welche Vorzüge sie hat, Liebe, Glaube und konnte trösten. Und das Zeugnis ist nicht nur unter den Gläubigen in der Umgebung deutlich geworden, was mit ihnen geschehen ist, sondern auch bei den anderen Leuten. Die konnten einfach feststellen am Leben der Thessalonicher, dass irgendwas Neues entstanden ist, dass sie nicht mehr dieselben waren wie zuvor, dass da etwas Übernatürliches geschehen sein muss, denn das, was sie nun waren, konnte der Mensch aus sich selber nicht hervorbringen. Und das sprach sich überall herum. Was sind das für Leute? Ach, die glauben an Jesus Christus. Man sieht es, man hört es, man erkennt es einfach an ihrem Lebensstil. Und dennoch musste dieser Gemeinde manches mitgeteilt werden, worauf sie zu achten haben. Denn da, wo viel Freude ist, ist daneben auch oft viel Anfechtung und Leid. Gerade da, wo das Schönste und das Herrlichste verkündet werden darf und gelebt werden darf, torpediert am meisten die Hölle die Macht der Finsternis und legt Menschen Lasten auf, dass sie glauben, darunter zusammenzubrechen. Die Thessalonicher erlebten auch Verfolgung und Trübsale. Nicht nur, dass das Wort sich ausbreitete um sie herum und dass viele Mitgläubige ermutigt worden sind, sondern es kamen auch Widerstände. Und da musste ihnen gesagt werden durch den Apostel Paulus, das haben wir euch zuvor gesagt, das ist nichts Besonderes. Bleibt also fest dabei. Und einige waren verstorben. Was ist nun passiert? Ist der Tag des Herrn angebrochen? Ist der Gerichtstag angebrochen? Nein, sie ruhen, sie schlafen und sie werden mit euch gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. Und vieles andere wurde ihnen plötzlich mahnend gesagt, weil die Anfechtung in unserem Leben, und das kennen wir ganz genau persönlich, uns von diesem Erstlingsglauben, der Erstlingsliebe zu Jesus abbringen wollen. Und da sage ich nichts Besonderes, wenn jeder in sein eigenes Leben hineinschaut und sich abfragt, wie sah es mit meiner Erstlingsliebe aus und wie ist es manchmal geworden? Habe ich immer noch den Herrn gepriesen über die Situation, die ich erlebt habe? Oder habe ich mir geklagt oder vielleicht sogar angeklagt? Kann doch sein, nicht? Das liegt uns menschlich ja näher und mehr. Aber geistlich soll es nicht so sein. Seid alle Zeit fröhlich. Das sind Merkmale des lebendigen Glaubens, auch in der Trübsal. Seid alle Zeit fröhlich. Diese Aufforderung, alle Zeit fröhlich zu sein, zu beten und dankbar zu sein, geschieht ja in dem Wissen auf der einen Seite, dass der Widersacher Gottes, der Satan, besiegt ist. Seid fröhlich, er ist besiegt. Er ist zwar noch nicht hingerichtet, aber das Gerichtsurteil wurde bereits schon ausgesprochen. Und zum anderen gilt diese Aufforderung, wachsam zu sein, weil es Anfechtung geben wird. Seid allezeit fröhlich. Es wird Anfechtung geben, die euch schwach machen wollen, die euch traurig machen wollen. Darum lasst das nicht zu. Seid allezeit fröhlich. Bewahrt euch vor der Traurigkeit. Lasst euch nicht berauben Das will der Apostel Paulus hier sagen, denn die Thessalonicher waren nicht besser als wir. Sie waren wie wir. Sie brauchten genauso den Zuspruch des lebendigen Gottes in Jesus Christus wie wir. Sie brauchten die Führung durch den Heiligen Geist wie wir. Sie waren nicht besser, aber sie hatten diese Erstlingsliebe, die ihnen nicht abhanden kommen sollte. Sie sollten nicht beraubt werden. An die Gemeinde zu Kolossee, und es geht ja immer wieder um Gemeinde Jesu, schrieb der Apostel Paulus ja auch, seht zu, lasst euch nicht berauben. Nicht berauben durch die Philosophie, durch menschliche Satzungen oder menschliche Denkensweise. Lasst euch nicht berauben. Also die Möglichkeit, beraubt zu werden, gibt es. Deswegen schreibt der Apostel Paulus, seid alle Zeit fröhlich. Lasst euch nicht berauben. Oder an die Gemeinde zu Ephesus, seid wachsam, dass ihr das Feld, was euch anvertraut ist, behalten könnt. Gebt kein Fußbreit davon ab. Aber wir geben ein Fußbreit davon ab, wenn wir durch Anfechtung in Trübsal, in Traurigkeiten fallen. Dann sind wir nicht mehr kampfbereit und dann raubt uns einer plötzlich eine Parzelle. Und wir haben gar keine Kraft, dagegen was zu tun. Dann müssen wir zusehen, wie der uns beklaut. Lasst euch nicht berauben. Lasst euch das Feld nicht nehmen. Ihr sollt es behalten. Das ist im Rahmen der geistlichen Waffenrüstung hier gesagt worden. Die Gemeinde zu Thessalonich, wir auch alle brennenden Gläubigen, sind immer eine besondere Zielscheibe der Hölle. Ohne Ausnahme. Jedes lebendige Kind Gottes ist eine Zielscheibe aus der Finsternis. Eine Torpedierung aus der Finsternis, um den Glauben in den Einzelnen kaputt zu machen. Und das Schönste, was sie dabei erreichen können, ist, wenn so eine Gemeinde zu Thessalonich, wenn die Brüder und die Schwestern gegeneinander sind, dann haben sie das Ziel erreicht. Denn dann gibt es keine Kraft der Arbeit mehr. Dann ist die Kraft lahmgelegt. Wenn nicht mehr zwei eins sind, sondern sind gegeneinander. Meistens erreicht die Finsternis nur, dass von außen Anfechtungen kommen, so wie die Gemeinde zu Thessalonich die Trübsale erlebt hat, aber sie blieben zusammen. Sie hielten einander fest und sie wollten das Gewonnene nicht loslassen. Jesus Christus ruft immer wieder, so wie in Johannes 16, seid getrost, seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Seid alle Zeit fröhlich, heißt doch, bleibt alle Zeit in der offenbar gemachten Hoffnung des ewigen Lebens mit dem Herrn. Jeden Tag aufs Neue. Immer dieses Wort, dennoch, in der Hausgemeinschaft früher in Brieselang, da habe ich dann auch mal darüber gesprochen, stand auf dem Schrank ein kleines Wörtlein, so ein Holzkästchen, da stand dennoch drauf. Dennoch. Und das Wort dennoch kommt auch in den Psalmen vor. Dennoch ist Gott mein Trost. Dennoch. Und dieses Dennoch soll jeden Tag in unserem Leben sein, auch bei den Thessalonichern. Egal, was dort kommt. Dennoch ist Gott mein Trost. Dennoch wird er mich weiterführen. Dennoch hält er mich fest. Egal, was passiert ist. Verstehen wir? Und das heißt doch alle Zeit fröhlich. Hoffnung haben auf das Leben, das in Jesus Christus offenbart ist. Alle Zeit die Gewissheit haben im Herzen vom Tod errettet worden zu sein. Durch Vergebung der Schuld. Jeden Tag zu wissen, ich bin vom Tod errettet worden. Ich bin errettet worden. Ich freue mich, wenn ich dann Sterbeanzeigen bekomme, aus denen das deutlich hervorgeht. Ein Ehepaar aus dem Lazarusheim ist jetzt nun heimgegangen. Erst die Frau, jetzt der Mann. Und die Tochter hat sehr freudig und freundlich geschrieben, jetzt haben sie es geschafft, da wo sie hin wollten. Also man redet dann immer vom Leben, man redet nicht vom Tod. Ja, dennoch, die Gewissheit, wir sind zum Leben durchgedrungen. Unsere Schuld ist vergeben. Christus starb ja für uns, er starb für mich, er hat mich freigekauft. Das heißt alle Zeit fröhlich, wenn ich daran denke, ich bin freigekauft, dann macht es mir Mut, durch den Alltag zu gehen. So wie es auch in Kolosser 1,14 steht, dass wir in Jesus Christus durch sein Blut Vergebung der Sünden empfangen haben. Nichts kann uns scheiden mehr von diesem neuen Leben und von der Liebe Gottes. So sagt der Apostel Paulus auch im Brief an die Römer im Kapitel 8. Und in Sprüche 13, Vers 9 heißt es, das Licht des Gerechten brennt fröhlich. Brennt fröhlich. Ja, seid alle Zeit fröhlich. Nicht, dass es Situationen gibt, über die man traurig sein könnte. Aber die Fröhlichkeit soll sich im Blick auf den Herrn widerspiegeln. Was er für mich getan hat. Was er für uns getan hat. Zum Beispiel auch fröhlich sein an der täglichen Arbeit. Salomo schrieb im Prediger 3, Vers 22 über das natürliche Leben. Das ist das wunderbare Teil, das beste Teil des Menschen, wenn er fröhlich ist an seiner Arbeit. Fröhlich. Auch bei der Arbeit gibt es viele Dinge, die Unmut erzeugen können. Aber Fröhlichkeit kann aufkommen, das heißt nicht, dass man immer lachen muss, sondern dass das Herz getröstet bleibt darüber, dass Gott alle Dinge sieht und weiß, was ich zu tun habe. Er bringt mich durch, Schritt für Schritt. Ja, das ist der Teil des Menschen, fröhlich zu sein in seiner Arbeit. Oder fröhlich im Glauben an Gott. Habakuk hat das auch so geschrieben, dass er doch unsere Kraft ist. Er macht uns fähig zum Dienst in dieser Zeit. Seid fröhlich, Habakuk 3, Vers 18 und 19, an dem lebendigen Gott. Fröhlich über die Errettung von den Höllenmächten. In Zephania, das ist gleich so ein Nachbarprophet, hinter Habakuk 3, Vers 14, da heißt es dann auch so, jauchze du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Sei fröhlich. Er hat deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil fürchten musst. Das Wort Unheil hat ja etwas Düsteres an sich. Wenn wir von Unheil, von Krankheit und von fürchterlichen Unfällen sprechen, dann schaudert es uns immer. Und der Herr sagt hier, dass du dich vor keinem Unheil fürchten musst. Was auch passiert, es passiert zum Guten. Wir zitieren ja oft auch aus dem Römerbrief dieses Wort, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Ja, das Wort alle bezeichnet ja nicht nur die schönen Dinge, die ich für schön halte, sondern auch die schlechten Dinge, die ich für schlecht halte, die müssen mir auch zum Besten dienen. Das meint Gott hier, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Freude an der Errettung auch anderer, das ist der Missionsdienst, deswegen seid alle Zeit fröhlich, in der Freude sein, dass andere sich haben zu Jesus ziehen lassen. Wir lesen da zwei Stellen, zum Beispiel in Lukas 15, Vers 23 und 24, das von dem verlorenen Sohn. Und da war Freude, da war ein Fest, heißt es dort. Lasst uns freuen über dem, der wiedergekommen ist. Da heißt es nicht nur, na gut, schön, dass du da bist. Ja, wurde ja auch Zeit, dass du mal endlich wiederkommst. Und jetzt bist du eben hier, gut, ade. jetzt machen wir mal einen Schlusspunkt über das Alte. Nein, sie haben ein Fest gefeiert. Freut euch über diesen. Und dann lesen wir sogar in demselben Kapitel, Vers 7, dass ja Freude auch im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Und dann gab es ja einen zweiten Sohn in diesem Beispiel Lukas 15, 23 in Vers 32, der ältere Sohn, der nämlich nicht weggegangen ist. Was hat der gemacht? Der hat sich nicht gefreut. Der hat sich geärgert, dass diesem Sohn, der weggelaufen war, der das Geld verprasst hat, wiederkommt, mit offenen Armen aufgenommen wird und dass man ihm ein Fest macht. Und was sagte dann dieser Vater der Söhne zu ihm? Er sagte nicht, du hast ja recht, sondern er sagt in Vers 32, du solltest aber fröhlich sein. Ja, es war aber eine schlechte Situation. Freuet euch allezeit. Sei allezeit fröhlich. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Du sollst also nicht an das denken, dass das halbe Erbe jetzt verprasst worden ist. Seid fröhlich allezeit, denn du bist doch zu Hause. Du hast doch das Gute hier zu Hause immer genossen. Das brauchen wir manchmal, diesen Zuspruch, das brauchten die Thessalonicher, sonst stände es nicht in diesem Brief. Durch den Heiligen Geist wurde gesagt, sei allezeit fröhlich. Verweigere dich nicht der Freude. Der Freude an Gott und seinem Werk. Ja, du solltest fröhlich sein. Die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist macht fröhlich in Hoffnung. Denn das ist das, was den Gläubigen nicht mehr genommen werden kann, das neue Leben. Und wir sollen uns ja nur daran freuen und an all dem, was damit zusammenhängt. Im Psalm 16, in dieser prophetischen Rede Jesu, denn es ist seine Stimme, die auch hier erklingt, wird auch von dieser fröhlichen Hoffnung gesprochen. Ich lese uns das mal in Psalm 16. Vers 8. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz. Also ich lasse mich gar nicht ein mit den Trübsalen. Ich kämpfe nicht mit ihnen, sondern meine Augen sind mitten in der Trübsal auf den Herrn gerichtet. Darum kann mein Herz sich freuen. Darum freut sich mein Herz. Und in Vers 11, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten. Merken wir, wie wichtig dieser Zuspruch ist, weil wir noch als Menschen in dieser Zeit leben. Und wir erleben ja doch manches, was uns gar nicht gefällt. Krankheit, Not, Schwierigkeiten, sozialer Art, mit Mitmenschen. Die Kräfte schwinden vielleicht und so weiter und so fort. Wenn unsere Augen aber auch, so wie bei den Thessalonichern, auf den Herrn gerichtet bleiben, dann ist vor ihm Freude die Fülle. Dann fällt uns all das Gute ein, was der Herr uns gegeben hat. Und gerade in dieser zu Ende gehenden Gnadenzeit, in der Endzeit, wie wir sie auch nennen, soll die Hoffnung des Glaubens, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und gen Himmel gefahren ist und dass wir keinen anderen Mittler haben zwischen Gott und uns, außer durch ihn, soll gefestigt bleiben in uns. Aber das soll in der Endzeit von der Gegenseite unstreitig gemacht werden. Andere Mittler, viele Wege zu Gott, diesen und jenen, Religionen und so weiter. Darum steht ja in Matthäus 24, Vers 5 und Vers 10, es wird Verführung geben, Ärger wird es geben, Verrat wird es geben. Einer wird den anderen verraten. Aber Aufblick zum Herrn, seid alle Zeit fröhlich. Das steckt da drin. alle Zeit fröhlich bleiben in der Hoffnung zu Gott, ist niemals vergebens. Niemals vergebens. Im Psalm 9, Vers 19 zum Beispiel heißt es auch, die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein. Wird nicht verloren sein. Diese Hoffnung der Elenden wird eines Tages gesegnet und belohnt sein. Das Gute wird sich einstellen. Wir lesen es auch in dem Brief an die Römer, wie Paulus schreibt im 5. Kapitel, Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Es spiegelt sich also in der Freude am Herrn diese Hoffnung wider, er wird mich nicht verlassen noch versäumen. Abraham zum Beispiel ist ja ein wunderbares Beispiel auch für schwierige Situationen. Er war im hohen Alter, als ihm verheißen wurde, er würde noch einen Sohn bekommen. Und da heißt es ja dann im Römerbrief im 4. Kapitel auch, er hatte ja schon einen erstorbenen Leib, er war fast 100 und seine Frau 90 und auch da war der erstorbene Leib. Aber er glaubte auf Hoffnung, wo gar nichts mehr zu hoffen war. Merken wir, ich komme da auch manchmal an diese Grenzen, dass ich da, wo nichts mehr zu hoffen ist, weiter in der Hoffnung bleiben sollte und vielleicht gar nicht kann, weil ich sage, ach, hat er sowieso keinen Zweck. Er hoffte auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Allerdings seine Hoffnung war nicht auf Menschen gesetzt, sondern auf Gott. Das ist ein Unterschied. Einmal heißt es ja in der Schrift auch, wenn man sich auf Menschen verlässt, Menschenhilfe ist nichts Nütze, ist man verlassen. Wer sich aber auf Gott verlässt, der ist nie verlassen. Nie verlassen. Er hoffte auf Hoffnung, wo gar nichts zu hoffen war. Und diese Hoffnung, die Zusage des Herrn, wurde erfüllt. An einem unmöglichen Punkt und unmöglichem Alter. Und hier verstehen wir auch, dass Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, nicht nur von Hoffnung spricht, von einer pulsierenden Hoffnung spricht er. Lebendigen Hoffnung. Eine echte Hoffnung. Keine Seifenblase, wo man irgendwas hofft, nachher zerplatzt das. Eine echte Hoffnung. Das ist das, was den Thessalonichern auch mitgeteilt werden muss. Da müsst ihr dran festhalten. Bleibt alle Zeit fröhlich in dieser Freude am Wort des lebendigen Gottes. Denn es wird vieles geben in eurem Leben, so wollte der Apostel Paulus sagen, was euch die Freude wegnehmen will. In Depression, in Traurigkeit führen will, so dass ihr gar kein Zeugnis der Gnade Gottes mehr sein könnt. Wird vieles geben. Haltet fest an dem geoffenbarten Leben aus Gott in Jesus Christus. Das zweite, betet ohne Unterlass. Nun, rein menschlich gesagt, denken wir, das ist ja gar nicht möglich. Man kann ja nicht den ganzen Tag beten. Eine Schülerin sagte mal zu meiner Frau früher, ich kann ja nicht den ganzen Tag auf den Knien rutschen. Wie geht denn das? Es geht doch gar nicht. Das ist ein Lebenszustand. Gebet, innere Zwiesprache, alles abgleichen mit dem Herrn. Alles abgleichen mit dem Herrn durch den Heiligen Geist. Das Beten ohne Unterlass ist das Sprechen mit meinem Erlöser. Das Sprechen mit dem Erlöser in der Gewissheit, dass er Herr über alle Dinge ist. Betet ohne Unterlass. Die Gewissheit, er ist Herr. Manchmal geht es mir so, in einer gewissen Situation oder einem Gespräch, dass ich innerlich einfach sage, Herr, du hörst es und du siehst es. Dann kann ich ganz ruhig werden. Brauche ich gar nicht mehr die Situation zu regeln. Sondern Herr, du hörst es und du siehst es. Du bist der Herr über allem, über kleinen und großen Dingen. Und das musste also auch den ersten Gläubigen immer wieder deutlich gemacht werden, damit sie in der Liebe an Jesus Christus bleiben. Dass sie nicht davon getrennt werden durch schwierige Situationen. Betet ohne Unterlass ist ja auch wiederum ein Ausdruck des Vertrauens zu dem lebendigen Gott. Er kann in jeder Lage helfen. wo wir auch stehen als Christen, an welchem Platz, was wir zu tun haben. Er kann uns helfen an jedem Ort, in jeder Situation, in jeder Begegnung, in jedem Umfeld, in dem wir stehen. Manchmal sagen wir ja als Gläubige dieser Zeit, ach, uns geht es besonders schwer oder schwierig, denn das, was hier heute in der Welt vor sich geht, das haben andere nicht erlebt. Gott kann helfen. Ist doch egal, in welcher Zeit wir leben. Er ist doch der Herr darüber. Er hat die Zeit gemacht und er lässt alles da drin laufen, was da läuft. Darum brauchen wir nicht zu sagen, die anderen hatten es besser. Nein, sie wurden ausgerüstet für die Zeit, in der sie lebten. Wir werden ausgerüstet für die Zeit, in der wir leben. Vertrauen heißt, Gott steht über allem. Er kann helfen in jeder Lage. Gläubige, die im vertrauten Umgang mit den Gaben und Zuwendungen des Herrn und in seiner Gegenwart leben, bleiben nicht allein im Bittenden, sondern auch im lobenden, preisenden Gebet. Sie werden nicht nur bitten, sondern sie werden danken. Sie werden loben und preisen. Wunderbar bist du. Alles ist in deiner Macht. Himmel und Erde hast du geschaffen. Nichts bleibt unausgesprochen dann vor ihm, wenn ich bleibe im Gebet. Und dort, wo das geschieht, warum schreibt der Apostel Paulus das? Da hat der Feind keinen Ansatzpunkt, dass er einhaken kann. Gott lässt es nicht zu, wenn ich mit ihm im Gespräch bleibe, dass einer dazwischen redet. Kommt nicht rein. Hört das Gespräch allerdings auf mit dem Herrn, dann redet der Feind dazwischen. Und dann verkehrt er unsere Gedanken. Aber solange ich innerlich im Abgleich bleibe und im Gespräch mit meinem Herrn und Erlöser, kann der Feind mit seinen Sätzen nichts ausrichten. Es wird kein Einfallstor geöffnet. Er kann nicht zur Sünde und zur Verzagtheit verführen. Als die Gemeinde zu Jerusalem, die ersten Gläubigen, wir können das ja nachschlagen in Apostelgeschichte 4, hörten, dass die Apostel vor den Hohen Rat zitiert worden waren, man drohte ihnen Strafen an, wenn sie weiter im Namen Jesu redeten, dass man ihnen Schläge androhte und vieles andere mehr. Als sie das hörten, was taten sie? Regten sie sich auf? Sagten sie es ja unerhört, der Sache müssen wir mal nachgehen? Nein, es steht geschrieben, sie beteten. Sie beteten zu dem, der sie erlöst hat. Apostelgeschichte 4, ab Vers 24 lesen wir Folgendes. Als man sie hatte gehen lassen, also die Apostel, kamen sie zu den ihren berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen zu ihm: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast den Heiligen Geist durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, sagen lassen, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus und die Heiden und die Stämme Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an, ihr Drohen, und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle voll Heiligen Geistes erfüllt, und redeten das Wort Gottes mit Freuden. Das war die Reaktion auf diese Trübsal. Sie redeten mit Gott darüber. Und sie bekannten, dass auch die Schlechtigkeiten unter Gottes Hand zugelassen worden sind. So wie du es beschlossen hast, ja, hat der Hohe Rat, Pilatus, die Heiden, nicht, und auch das Volk Israel, Jesus überantwortet. Gelassen haben sie das gesagt. Sie haben nicht gesagt, sie auch noch hört. Nein, du hast es zugelassen. Aber nun hast du uns ja berufen, deine Zeugen zu sein. Und wir beten einfach, wir legen dir das vor und jetzt gib uns die Freudigkeit, dass wir dich bezeugen. Und dann steht hier, und dann war es so. Und sie gaben Zeugnis mit großer Freudigkeit und Kraft. Betet ohne Unterlass. Und auch von Saulus, der später Paulus hieß, ist ja auch ein Namenswortespiel. Zuerst war er der Erbetene oder auch Erhabene. Und nachher, Paulus heißt er der Kleine, der Geringe. Er lernte, sich unter die Hand Gottes zu demütigen. Und er lernte, dass man im Gebet zu Gott kommen muss. Und nicht, dass man sich eigene Gedanken machen darf, wie man Gott gefällt und ihm dient. Er hat sich dann gedemütigt, er wurde der Paulus und von ihm steht Folgendes auch geschrieben, dass er plötzlich, nachdem er die Begegnung hatte mit Jesus und der Ananias dann zu ihm geschickt worden ist, um die Hände aufzulegen, dass er wieder sehend wird, siehe, jetzt betet er. Er betet, er redet mit mir. Er redet nicht nur über mich, er redet mit mir. Und jetzt darf ich ihm auch was sagen. Und jetzt darf ich Ihnen den Weg zeigen. Ja? Und von Petrus, als er war in dem Hause der Tabea, die war ja tot. Angesichts des Todes fing er an zu beten und redete mit dem Herrn. Er hat nicht gesagt, Tod ist tot, vorbei, geht mal alle nach Hause, sondern er betete. Wir verstehen also dieses Wort, betet ohne Unterlass. Wir suchen im Gebet immer den Willen Gottes. Vielleicht soll der Tote gar nicht tot bleiben. Herr, was willst du? Soll dieser Tote wieder lebendig werden? In Apostelgeschichte 9, Vers 40, da war er in Joppe. In Joppe, da war eine Jüngere mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh, die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Sie wuschen sie und legten sie ins Obergemach. Weil aber Lydana bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf, ging mit ihnen und als er hineingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hat, kniete er nieder und betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie schlug die Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er sah, dass sie tot war. Er hat gehört, dass sie tot war. Und doch betete er, redete mit Gott darüber. Er machte sich keine eigene Meinung. Ja, ist er tot? Ein sicher, hat er keinen Zweck. Er betete. Gleichsam, Herr, was willst du denn, was hier geschieht? Und er merkte durch den Heiligen Geist, dass Gott will, dass sie aufsteht. Ja, dann hat er gesagt, dann steh auf. Merken wir diese Verbindung, betet ohne Unterlass. Führung, das brauchten die Thessalonicher und das brauchen auch wir heute. Wir müssen wissen, was dran ist. Auch die Liebe im Dienst aneinander finden wir nur in dem Reden mit Gott. Wenn wir nicht mit dem Herrn reden, ärgern wir uns aneinander. Reden wir aber mit dem Herrn, können wir plötzlich lieben. Weil er uns im Reden mit ihm auch liebt. Wir lieben ihn und alles, was er tut. Wir danken für die Errettung von Feinden, helfen bei der Seelengewinnung, pflegen Gemeinschaft untereinander, haben Freude im Herrn und im Miteinander. Römer 15, Vers 30 bis 32. Da steht das auch geschrieben. Die Liebe wird dann freigesetzt, denn lieben kann ich nicht, während ich Böses sehe. Während ich Böses sehe, muss ich mich ärgern. Während ich Böses höre, werde ich innerlich unruhig. Aber lieben kann ich, wenn ich mit dem Herrn rede in der Situation. Dann wird eine andere Dimension frei. Das anhaltende Gebet lässt uns alles überwinden. Und Paulus war wirklich kein Phantast oder Gefühlsmensch, kein Schwärmer, wenn er an die Philipper schrieb: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles. Ich muss mich allerdings an ihn halten. Ich muss bei ihm bleiben. Und das Dritte, was wir hier gelesen haben, auch eine wichtige Mahnung an die Thessalonicher und an uns: Seid dankbar in allen Dingen. Oh ja, ich kenne das auch. Es gibt viele Dinge, die ich mir anders wünsche, wo ich gar nicht dankbar bin. Das hätte ich gerne so oder so. Und warum muss denn das immer so eng alles sein? Warum muss denn das immer alles so schwierig sein? Warum habe ich denn nicht mal freie Bahn in längerer Position, wo ich mal so ein halbes Jahr wirklich mal nur durchatmen kann und sage, es ist wunderbar alles. Warum ist übermorgen vielleicht schon wieder eine Schwierigkeit da? Sei dankbar in allen Dingen, das muss ich mir dann auch sagen lassen. Da heißt es ja nicht, seid nur dankbar in den Dingen, die ihr für dankenswert empfindet, sondern in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes. Er will es. Er will es, dass ich dankbar bin. Denn wenn die Gläubigen dankbar in allen Dingen sind, kann das schwächende Murren über widrige Lebensumstände keinen Raum finden. Murren schwächt immer die Seele. Murren schwächt immer die Lebenskraft. Unzufriedenheit ist oft der Grund für mangelnde Freude und für mangelnden Frieden in der Nachfolge Jesu. Unzufriedenheit. Seid dankbar in allen Dingen. Ja, man denkt, dass Gott der Herr die Wege und die Umstände hätte vielleicht anders leiten können müssen. Die Zuversicht auf seine vollkommene Führung ist dann geschwächt, wenn ich nicht dankbar bin in allen Dingen. Dankbar sein lässt auch die dunklen Täler Licht werden. Nicht umsonst zitieren wir ja immer wieder im Psalm 23: Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, was ist dann? Fürchte ich mich nicht, kein Unglück. Warum? Du bist bei mir. Also da ist es doch Licht. Ich bin dankbar, auch für das dunkle Tal. Wichtig ist, dass Jesus bei mir ist. Da sage ich nicht, es ist ja furchtbar dunkel und ich will nicht in dem dunklen Tal sein. Ich will nicht in der Schwierigkeit sein. Nein, ich danke dem Herrn. Wenn er nur dabei ist, dann kommt alles gut. Denn Gottes Wege, so heißt es auch im Psalm 18, Vers 31, sind immer vollkommen. Sind immer vollkommen. Und sie sind vollkommen in einer Art, die ich nicht erkennen kann. Aber ich glaube und vertraue, dass sie vollkommen sind, und sie sind es auch. Denn der Herr spricht ja auch, und er sagt es einfach so zu uns, zu mir: Weißt du, meine Gedanken sind ja gar nicht deine. Wo suchst du denn Vollkommenheit? In deinen Gedanken? Das stimmt nicht, da findest du es nie. Meine Wege sind doch gar nicht deine. Und er will mich geradezu da einladen und zu sagen, das akzeptier doch mal endlich. Ja, dann kannst du nämlich danken für etwas, was du nicht nachvollziehen kannst, aber du weißt, dass meine Gedanken immer gut sind. Du weißt, dass meine Wege immer vollkommen sind. Deswegen danke doch mal. Du musst dich nicht verkrampfen und denken, das verstehen zu müssen. Das musste den Thessalonichern auch nahegebracht werden und uns. Denn was der Herr sagt, das kann er auch tun. Alle Verheißungen, so schrieb Paulus auch an die Korinther, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in ihm. Sind Ja und Amen in ihm. Gott zu lobe, wenn wir darauf eingehen durch uns. Gott zu lobe. Ja und Amen in ihm. Jeder Tag mit Jesus ist ein von ihm erfüllter und gefüllter Tag. Darum spricht der Herr, dass wir uns über den morgigen Tag keine Sorgen machen sollen, weil er selbst jeden Tag einzeln erfüllt. Und wir können das gar nicht fassen, wenn er uns jetzt eine ganze Woche mit seiner Erfüllung schon nahebringen würde, würden wir ja ersticken darin. Wir könnten es nicht verkraften. Deswegen genügt es, wenn wir an einem Tag einen erfüllten Tag mit dem Herrn haben. Das reicht dann aus, zumal wir auch nicht wissen, so wie es den Thessalonichern auch gesagt wird, sie wissen ja gar nicht, wie viele Tage sie auf der Erde sind. Es kommt plötzlich, der Herr kommt und ruft diesen und geht. Darum seid alle Zeit fröhlich, zuversichtlich im Glauben und dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes in Jesus Christus. Das Wesen und die Wesensmerkmale des Glaubens sind also keine von uns zu erarbeitenden Erfüllungen, keine Forderung, die wir erfüllen könnten, sondern sind Geschenke des lebendigen Gottes aus der Gnade. All das, was den Thessalonicher noch gesagt wird, ist nicht ihnen gesagt, damit sie es erarbeiten, sondern sich schenken lassen durch die Verbindung mit ihrem Erlöser. Der Wille Gottes wird nur durch den Heiligen Geist, durch seinen Heiligen Geist vollbracht, dieser Wille Gottes. Darum sind wir stets aufgefordert, in der Reinigung von unseren Verfehlungen zu stehen, so wie es Petrus gesagt wird, täglich die Füße waschen. Bleibe in der Verbindung mit dem Herrn, lass da nichts dazwischen kommen, denn diese Wesensmerkmale des Glaubens sollen dich durch die Zeit tragen, als Christ, als Kind Gottes, alle Zeit fröhlich, ohne Unterlass beten, dankbar sein in allen Dingen. Ich denke, also rein vom Gehör her sind es unerhörte Aufforderungen, denen man nicht nachkommen kann und sagen, menschlich gesagt, stimmt nicht, geht nicht, geht nicht. Wer kann denn das? Das ist richtig. Aber geistlich gesehen, im Blick auf den Erlöser, geht alles, auch das. Und der Herr will es uns schenken. Er hat es den Thessalonichern geschenkt, er schenkt es auch uns.